gefunden im Umweltamt. Der Klimaschutzbeauftragte damals hat gesagt, er wollte das Thema mal prüfen. Und dann hat man mal mit einer Vorstudie angesetzt, mit einer Machbarkeitsstudie nachgelegt. Und damals gab es eigentlich nur eine Methode, die Tiefengeothermie zu erschließen. Das war diese sogenannte hydraulische Stimulation, also auch Fracking ohne Chemie, nur mit Wasser und Quarzkörnern.
Was heißt das konkret?
Das heißt, man presst unter hohem Druck Wasser in den Untergrund ein, weitet vorhandene Brüche auf, verschiebt so ein bisschen das Gebirge und dann wird das bei der Druckentlastung fällt es halt wieder zurück und wird durch Quarzkörner offen gehalten und so schafft man ein Netzwerk, sodass also Wasser im Untergrund frei zirkulieren kann, sich am heißen Gestein erwärmen kann und dann kann man das wieder fördern und zur Wärmeerzeugung nutzen.
Das war damals die Idee.
Das war damals die Idee und das ist dann verworfen worden, weil sich dieses Thema eigentlich keiner ans Bein binden wird und will.
Weil?
Das findet keine Akzeptanz, die Methodik. Mhm. Und dann ist 2018 eine Methode in Kanada entwickelt worden, wo man mehr oder weniger Röhren bohrt mit einem Bohrgerät und da Wasser einlässt von der Erdoberfläche und dann erhitzt sich das auch am heißen Gestein und dann fördert man das wieder und führt es eben einem Wärmetauscher zu oder Wärmeübertrager und kann es ins Fernwärmenetz einspeisen.
Das ist quasi die Grundidee, dass die Erde, wenn, umso tiefer man kommt, umso wärmer wird sie und diese Wärme will man irgendwie abgreifen.
Genau.
Das wird dann mit Wasser gemacht.
Genau.
Okay, und das war eine neue Technologie und die wurde dann plötzlich wieder interessant, oder wie?
Genau, weil das eben eine Technologie war, die Akzeptanz hier in Erfurt fand, auch bei der Bevölkerung, bei Ämtern und Behörden und bei auch in der Politik haben wir da eine breite Unterstützung.
Aber das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Was ist der Unterschied? Also ich habe jetzt gedacht, bei dem ersten, man zerlöchert den Untergrund so doll, es ist dann nicht mehr stabil. Ist das die Angst oder das, warum es nicht akzeptiert wird? Oder?
Also die Angst ist, dass da eben Erschütterungen passieren bei dem Einpressen von Wasser, die aber nicht wirklich spürbar sind. Aber die Angst ist da und deshalb lassen wir das.
Und jetzt bei den Bohrungen ist die Angst nicht da?
Nee, weil da einfach ganz normal gebohrt wird. Man schafft ein Röhrensystem, wo man also kaltes Wasser hinunterlässt. Dann erhitzt sich das auf großer Tiefe, so auf 5 bis 7 Kilometer haben wir dann 180 bis 220 Grad Celsius, heißes Gestein. Und das treibt dann letzten Endes das kalte Wasser wieder an die Erdoberfläche.
Sie haben gesagt, 2007 war das damals ein Gedanke im Umweltamt. Warum überhaupt wird das denn überlegt? Wo kommt denn jetzt gerade eigentlich die Wärme für Erfurt her?
Ja, jetzt ist es Erdgas, was wir verbrennen. Ja, und da braucht man eigentlich nur in die Welt zu schauen. Wir haben die Beschaffungsrisiken. Wir haben Preisschwankungsrisiken und hier unter Erfurt haben wir eben 24/7 die Wärme stabil zu unseren Füßen liegen, brauchen sie nur zu fördern. Wir haben keine Beschaffungsrisiken. Wir müssen jetzt auch für den Brennstoff nichts mehr bezahlen. Ja, natürlich die Bohrungen, die im Vorfeld eben den größten Kostenblock ausmachen, das muss man berücksichtigen.
Ist das vom Prinzip der Technik, Sie haben es ja gerade erklärt, wie das funktioniert, eigentlich das gleiche wie auch eine Wärmepumpe, wie Leute sie bei sich zu Hause haben, wenn die, ich weiß nicht, das geht dann halt nicht so tief in die Erde, aber ist das im Prinzip das gleiche?
Ja, also Sie meinen die Erdwärmesonden, ne?
Ja, genau.
Naja, genau, das ist auch noch eine Option, die wir haben. Wir bohren ein Loch und bauen eine Erdwärmesonde ein, nur auf großer Tiefe.
Ja. Genau.
Das geht auch. Nur der Witz ist dabei, wir brauchen eben keine Wärmepumpe, weil wir auf solchen Temperaturen arbeiten, die eben diese Wärmepumpe überflüssig machen. Und um dann eben die Temperatur fürs Fernwärmenetz auf das benötigte Niveau zu hebeln. Und das ist im Prinzip auch einer der Hintergründe, weil wir den Strom jetzt nicht in die Wärmeerzeugung stecken wollen mit der tiefen Geothermie, sondern eigentlich unseren Kunden, die den Strom brauchen, zur Verfügung stellen wollen. Und das ist so ein mehr oder weniger sich selbst erhaltendes System, was man vielleicht auch von den Schwerkraftheizungen kennt. Und da hat man die Wärmequelle, dann geht das einmal durchs Haus auf großen Rohren und dann zirkuliert das Wasser wieder runter, bis es dann eben wieder im Kreislauf wieder erhitzt wird.
Quasi ein Kreislauf, der die ganze Zeit
läuft. Mal angeschoben werden muss, aber das macht dann eben auch die geringen Betriebskosten aus.
Wenn es dann einmal läuft. Vorher ist es ja, habe ich gelesen, ein sehr teures Unterfangen, allein jetzt die ganzen Vorbereitungen sind schon teuer. Jetzt wollte ich gerade fragen, wer bezahlt es denn? Vorher frage ich aber noch, wer hat es denn entschieden? Also da, jetzt sind wir irgendwann nach 2007, als dann diese neue Technik ins Spiel kam und plötzlich die Ängste nicht mehr so groß waren, war das doch eine Option für Erfurt. Wie ist denn da? Also die Stadtwerke, die machen das gerade, aber es ist ja trotzdem eine politische Entscheidung, oder? Wie ging das?
Ja, also das ist nicht so, dass wir da irgendwie mal ein bisschen Geld zum Zocken haben. Man muss da schon durch Gremienentscheidungen durch und das war ja auch so, wir haben von 2007 gesprochen, 2018 gab es mal eine neue Technologie. Dann haben wir 2021 das Projekt eben wieder aufgenommen, haben mal langsam geprüft, ob das eine interessante Technologie für Erfurt werden könnte, haben eine Machbarkeitsstudie angefangen, haben natürlich jetzt auch diese Machbarkeitsstudie noch validieren lassen.
Was wird denn in so einer Machbarkeitsstudie untersucht?
Ja, erstmal gucken sich die Daten zum Untergrund an. Sie gehen also erstmal zum geologischen Dienst, gucken, welche Daten liegen vor, was kann man eben für das Ziel gebrauchen an Daten, die vorliegen. Dann gucken sie eben, wo sind die Datenlücken, was müssen wir jetzt noch erkunden. Und das ist so der technische Teil. Ne? Das, was wir noch erkunden müssen, das sieht man jetzt gerade mit der Seismik, die wir durchführen. Das war eine der Datenlücken, die wir jetzt schließen müssen, um dann am Ende sicher in die Wärmeproduktion zu kommen. Dann wird natürlich die Wirtschaftlichkeit von so einem Projekt geprüft, dann wird geguckt, ob der Markt es überhaupt hergibt, dass man so ein Projekt umsetzen kann und natürlich so eine Risikoanalyse gemacht und am Ende steht dann die Empfehlung, machen wir weiter oder hören wir auf.
Okay, und da stand offensichtlich die Empfehlung, wir machen weiter?
Genau, das hat dann dazu geführt, dass ich dann eine Festanstellung bei den Stadtwerken bekam. Bis dahin habe ich es noch als Freelancer und im Ingenieurbüro über die Geotechnik Heiligenstadt gemacht.
Das heißt, seit 2 Jahren sind Sie da fest angestellt und quasi der Leiter von dem Projekt?
Genau. Jetzt geht es also hier in die nächste Phase, ja, und da ist also noch ein Kollege dazugekommen, mit dem ich mir die Projektleitung teile. Das ist ein klassischer Projektplaner und ich kümmere mich da um die Technik.
Nochmal ganz kurz zu der Entscheidungsfrage, wer das wann eigentlich entschieden hat. Sie haben gemeint, das macht man nicht mal so nebenbei. Es ist schon ein größeres Unterfangen und da waren viele Gremien im Spiel.
Ja, genau. Also wie das bei so einer Gesellschaft ist, da gibt es entweder einen Aufsichtsrat oder Gesellschafter und die müssen dann eben auch entsprechende Budgets freigeben. Und die geben nicht das Budget für so ein Komplettprojekt frei, sondern immer pro Projektphase. Also, und da wird auch das Geld eben auch pro Projektphase beschafft.
Und was heißt beschafft? Gibt es dafür Förderung oder hat da...
Ja, also wir werden hier gerade gefördert, weil wir wirklich was Neues machen mit unserer 3D-Seismik.
Was Neues für Erfurt oder grundsätzlich was Neues?
Nee, grundsätzlich was Neues ist das, ja, ja.
Ah, weil jetzt die Sache an sich ist ja jetzt, da ist ja Erfurt nicht die erste Stadt, die so die Wärme aus der Erde nutzt, aber diese Technik ist quasi...
Ja, also wir greifen hier auf eine bestehende Technik zurück. Das ist ja seit 1974 wird das angewendet, die Seismik. Das ist, vielleicht muss man es mal kurz erklären, was das eigentlich ist.
Auf jeden Fall.
Da fährt also so ein Vibro-Truck durch die Stadt, hat also vorfestgelegte Messpunkte, setzt eine Platte ab und über dieser Platte schwingt ein Gewicht hoch und runter in einer gewissen Frequenz. Und je langsamer diese Frequenz ist, desto tiefer kann man gucken. Je höher die Frequenz ist, desto oberflächennah kriegt man ein Bild. Und es ist also nicht, dass da großartig hier Boden verdichtet wird mit ganz schwerem Gerät. So eine Schlagramme vom Bau, die ist eigentlich, die macht eigentlich mehr.
Ja, das heißt, eigentlich sind es Schallwellen, die in
den Boden kommen. Genau, es werden Schallwellen in den Boden entsendet. Die breiten sich dann natürlich im Untergrund aus und werden dann an Materialunterschieden reflektiert. Mhm. Wir haben ja zum Beispiel Kalkstein-Sandsteinwechsel und an diesem Materialunterschied bricht diese Welle. Und das so nach dem Prinzip Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und dann steht an der anderen Ecke ein Geophon. Das sind diese kleinen gelben Sensoren, die wir hier in der Stadt verteilt haben, die nehmen dann diese Schallwelle wieder auf. Die nehmen übrigens auch nur so Schallwellen auf und eben nicht Hundegebell oder Gespräche. Also das ist hier kein großer Lauschangriff.
Ist Ihnen das schon vorgekommen, dass Leute dachten, sie wären darüber irgendwie abgehört? Oh ja, doch, das bringt eigentlich gutes Futter für die Ideen, ja, wenn ich gerade drüber nachdenke.
Ja, ja, aber das ist, es geht tatsächlich nur um die Schallwellen. Ne? Da werden die Daten ja auch aufgenommen und dann hinterher wieder ausgelesen. Und ja, was will ich mit den ganzen Gesprächen? Ich will wissen, wo sind jetzt diese Unterschiede zwischen den Materialien? Also wo ist der Unterschied zwischen Kalkstein, Sandstein? Und damit ich diese Grenze fassen kann und so mit der nächsten Schicht dann eben auch Sandstein, Tonstein und dann der Sandsteinsalz zum Beispiel. Ne? Und so baut sich dann eben ein Bild auf, was wir eben rekonstruieren aus dieser Laufzeit der Schallwellen. Von der Entsendung vom Truck bis hin zur Geophonaufnahme.
Das heißt, wir wissen wirklich, wir wissen gar nicht, was im Untergrund genau hier ist bisher.
Bis zu einer gewissen Tiefe. Also wir haben ganz gute Erkenntnisse, oder sehr sichere Erkenntnisse bis 1100 Meter. Da haben wir nämlich mal eine Forschungsbohrung von der Uni Jena hier gehabt, bei uns hinten in Erfurt-Ost am Kraftwerk, an der Stotternheimer Straße. Die Bohrung kann man halt auswerten und dann weiß man, was man da hat.
Aber halt auch nur an dieser einen Stelle, oder? Was dann 3 Kilometer weiter ist?
Genau. Und dann haben wir eben in größerem Umkreis nochmal Bohrungen, die tiefer gingen. Also zum Beispiel Neudietendorf, da haben wir eine Bohrung, die ging bis auf 1700 Meter tief. Und die hat eben so diese oberen Schichten oder Erdschichten dann eben komplett durchbohrt und dann ist dann dieses sogenannte Kristallingestein noch erbohrt worden und da hat man dann die Bohrung aufgehört.
Das ist was dann halt so tief unten dann anfängt, oder wie?
Genau, das ist so, dass also hier die Erdöl-Erdgas-Produktion in der DDR sehr viele Bohrungen platziert hat. Und da haben eben einige Leute mal sich dafür interessiert, was kommt denn eigentlich danach? Und haben dann einfach mal ein bisschen tiefer gebohrt. Dann gibt es so kleine Kerne, die werden beim Geologischen Dienst verwahrt. Und die haben wir uns dann mal angeguckt und mal geschaut, was kommt denn da? Und so haben wir eine gewisse Vorstellung von dem, was uns hier erwartet. Und in der Geothermie ist immer so, wenn ich so einen Standort habe und da bohren will, dann gucke ich eigentlich so im 2 Kilometer Umkreis und kann dann ableiten aus Bohrungen, was treffe ich da.
Okay.
Und das haben wir halt hier nicht und deshalb müssen wir eben mit den Daten, die wir haben, diese ganzen Bohrungen, die einerseits die 1,1 Kilometer, die wir hier ziemlich genau fassen, aber ich habe ja vorhin gesagt, wir wollen 5 bis 7 Kilometer tief bohren.
Müssen wir ein bisschen tiefer, ja.
Genau, da müssen wir ein bisschen in die Ferne gucken, ein bisschen weiter nach außen gehen, in die äußeren Regionen rund um Erfurt und uns da eben den Schichtenaufbau der Bohrungen angucken. Und mit der Seismik kann man dann eben diese geologischen Schichtglieder dann so rekonstruieren, dass wir dann eben einen brauchbares geologisches Vorprofil für unseren Standort finden, dass wir da eine Bohrung sicher abteufeln können.
Wie tief wird jetzt quasi der Untergrund dann nachher abgebildet durch die Messung?
Ja, das sind 7 Kilometer ist unser Ziel. Wenn wir das, da kommen wir jetzt auch wieder auf die Preisdiskussion und was ist eigentlich neu an der Sache, wenn wir das jetzt so auf komplett 7 Kilometer Tiefe ausgelegt hätten, dann hätten wir mindestens 8 Millionen gezahlt für die.
Das ist auch eine Preisfrage, ja.
Seismik, ne? Und jetzt habe ich dann interveniert und dann habe ich gesagt, nee, also Freunde, so geht das nicht. Da müssen wir uns was überlegen. Und normalerweise ist es eben so, bei so einer 3D-Seismik, dass man also so Linien abfährt in einem Abstand von ein paar hundert Metern und dann immer so in 30 Meter Abständen dann eine Messung durchführt. Mhm. So machen wir das. Ne? Und dann werden also bei dieser ganz großen Auslegung werden auch die Abstände der Linien kleiner geworden, die Messpunkte werden näher aneinander und das ist dann ja durchaus schon eine Belastung für die Bevölkerung. Ne? Und das ist auch so, dass jetzt wir diesen Abstand von 300 Metern, 30 Meter Messpunktabstand beibehalten, um dann eben hier in einem inneren Bereich, so auf 136 Quadratkilometern, schauen, dass wir gerade das, was ich beschrieben hatte, eben bis runter auf 3-4 Kilometer ganz genau gucken, um eben den Aufbau der obersten Schichten wieder zu finden. Ja, das hat dadurch eine Relevanz, dass wir also da beispielsweise durch Salztone bohren müssen, die sind plastisch und dann erzeugen die einen Druck auf das Bohrgestänge. Da muss man einfach wissen, wo das ist. Dann bestellt man verstärkte Rohre und dann ist das Problem gelöst. Also, aber man muss wissen, wo es ist, ne? Und das kriegen wir eben über Seismik raus. Also das ist der eine Teil, der klassische, den wir jetzt gerade durchführen. Und dann, das, was wir eben auch machen, ist, dass wir eigentlich wissen wollen für die Methode, die wir einsetzen wollen, dass wir eben nicht so frei zirkulierendes Wasser im Untergrund fördern wollen, sondern wir wollen in geschlossenen Systemen arbeiten, ne? Wie ich gesagt habe, unsere Rohre da bohren oder eben eine Erdwärmesonde setzen. Dafür müssen wir wissen, wo eben Wasser nicht zirkuliert, ne? Und da gucken wir eben nach sogenannten Tiefenstörungssystemen. Diese Tiefenstörungen sind so lang durchziehende Linien, wo Gesteinspakete aneinander verschoben sind. Und wenn Gesteinspakete aneinander verschoben sind, dann kann da Wasser durchfließen. Mhm. Und oder leichter Wasser durchfließen als durch das feste Gestein, das kompakte Gestein. Und da muss man eben wissen, wo diese Möglichkeiten sind, dass da was fließen könnte. Und dann haben sie Möglichkeit, entweder sie koppeln es an die Erdwärme oder sie vermeiden das. Und wir wollen es vermeiden, in diese Systeme zu bohren. Und das ist der Grund, weshalb wir eben mit ganz großen Trucks von außen so im Umkreis von 12 Kilometern oder in einem Radius von 12 Kilometern diese Trucks nochmal fahren lassen, Messungen durchführen lassen. Da kann man nämlich nach diesem Prinzip Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel unter der Stadt hermessen und sieht dann in großer Tiefe, wo diese Störungssysteme zu finden sind. Das ist das Neue an der Sache, dass wir eben jetzt unser Messgebiet verkleinert haben. Wir haben jetzt im Prinzip ein Kostenbudget von knapp 6 Millionen, ne, sind also schon weit runter von den 8 Millionen und haben jetzt nochmal 2,4 Millionen Förderung vom Bund bekommen, sodass wir bei 3,3 Millionen sind. So haben wir jetzt im Prinzip schon mal 5 Millionen eingespart mit dieser Idee.
Mir glüht der Kopf. Wir machen eine kurze musikalische Pause und dann will ich natürlich auch wissen, was passiert, wenn jetzt der beste Ort unter der Krämerbrücke wäre, um zu bohren, wie das dann vielleicht weitergeht.
Nee, das schließen wir mal aus.
Ich habe weiterhin Ingo Raufuß von den Erfurter Stadtwerken im Studio. Wir sprechen über die Tiefengeothermie und mir hat eben schon der Kopf geraucht, aber ich glaube, ich habe grundsätzlich verstanden, was hier gerade passiert. Die Vipro-Trucks sind unterwegs, sie vibrieren in die Erde hinein, diese Schallwellen werden reflektiert an unterschiedlichen Gesteinsschichten und Geophone, genau. Die kleinen gelben Teile, die nehmen die Signale wieder auf und können Aussagen über den Untergrund dieser Stadt treffen.
Genau.
Wo stehen wir eigentlich? Das läuft ja schon eine ganze Weile, die Messung, oder? Seit einigen Wochen?
Ja, seit knapp 4 Wochen.
Seit knapp 4 Wochen.
Laufen die Messungen und wir haben jetzt die Hälfte durchgemessen. Und wir planen so Ende Mai durch zu sein. Und für uns ist ganz wichtig, dass wir eben eine gute Datenqualität erhalten, weil je besser die Datenqualität, desto besser ist das Bild vom Untergrund und am Ende nimmt das eben auch Risiken aus der Bohrung raus.
Es geht ja am Ende um die Frage, ist der Untergrund so beschaffen, dass es sich lohnt, hier so eine Anlage zu bauen, die in so vielen Kilometern Tiefe die Wärme nutzen kann für die Stadt? Das ist ja die grundlegende Frage, oder?
Naja, bedingt. Also, dass wir die Wärme im Untergrund haben, das ist,
die ist da.
Völlig
ja.
Logisch, das ist klar. Die Frage ist jetzt, welchen Bohrpfad nehmen wir? Und da greife ich
nicht
jetzt,
ob, sondern welchen.
Also für mich ist eher die Frage, welchen Bohrpfad man nehmen müsste.
Okay, also dass es jetzt irgendwie alles am Ende gar nicht klappt, ist ja unwahrscheinlich, würden Sie sagen.
Ich halte das für völlig unwahrscheinlich.
Aha, okay.
Dass es funktioniert, ja. Die Frage ist am Ende, zu welchem Wärmepreis.
Was meint Wärmepreis?
Ja, das, was hinterher bei unseren Bürgerinnen und Bürgern auf der Wärmerechnung steht.
Weil die ganze Investition sich darüber refinanzieren muss.
Genau.
Und umso umständlicher mein Bohrweg ist, umso teurer ist der.
Ja. Und je mehr Fehler ich mache, desto teurer wird am Ende die Kilowattstunde, wenn ich das tue. Ne? Und deshalb ist halt wichtig, dass wir jetzt eine gute Datenqualität einsammeln, dass die Geophone schön in Ruhe ihre Daten aufzeichnen und wir dann das auswerten können, damit wir ein 3D-Modell vom Untergrund aufbauen können, so eine Art digitaler Zwilling von Erfurts Untergrund in die große Tiefe hinein und dann eben auch den Bohrpfad festlegen können.
Kann man denn eigentlich bei diesen Messungen noch irgendwelche anderen Informationen bekommen? Weiß ich nicht, irgendwelche seltenen Rohstoffe, die plötzlich gefunden werden?
Nee, also mit den Messungen jetzt nicht. Aber das würde dann über die Bohrung passieren. Hier geht es eigentlich eher darum, rauszufinden, wo sind so Materialunterschiede, wo haben wir Grenzen von Gesteinen, die aneinander verschoben sind. Ne? Weil wenn so Gesteinspakete aneinander verschoben sind, dann sieht man da auch eine Reflexion dran. Und die wird dann eben auch wieder von unseren Geophonen aufgezeichnet.
Ja. Wenn Sie sagen, es geht eigentlich um die Frage, wo geht der Bohrweg am besten lang, ist es ja auch eine Frage der Sicherheit, kann ich mir vorstellen. Also ich höre schon, weiß ich nicht, Menschen, die sagen, was, ihr bohrt jetzt hier viele Kilometer in die Erde, dann wackelt doch die Stadt und alles bricht zusammen.
Nee.
Kann das passieren, beziehungsweise wie hoch sind solche Risiken?
Nee. Also das sind so Risiken, die sind ja im Prinzip erforscht. Ja, also das ist ja nichts, die Bohrtechnik, die gibt's ja schon seit Ewigkeiten. Und natürlich, wenn man bohrt, zerstört man natürlich das Gestein oder bricht es auf und dann wird es eben mit so einer sogenannten Spülung, wo so ein Zementgemisch und eben Wasser drin ist, das wird dann eben wieder ausgetragen aus dem Bohrloch. Und das Gestein, das bricht nicht zufällig, sondern das kann man schon sich überlegen, wie das Gestein bricht und welchen Druck und welches Gewicht man aufwenden muss im Bohrstrang, um eben sicher und erschütterungsfrei zu bohren. Und das ist eine der großen Aufgaben, die wir jetzt schon angegangen haben. Da arbeiten wir auch mit der Universität Jena zusammen. Das sind Strukturgeologen, mit denen wir da zusammenarbeiten. Und die gehen zum Beispiel, wenn sie eine Wanderung durch den Thüringer Wald machen und dann mal zum Beispiel im Trusetal stehen bleiben an dem Wasserfall, da ist daneben ein Gestein, das ist Granit, der Trusetaler Granit. Und wenn sie da mal gucken, da sind Brüche im Granit. Mhm. Da haben sie länger durchziehende Brüche, dann haben sie so kleinere Brüche, die mal querlaufen, mal vertikal dazu, ja, aber das Interessante ist, dass diese Brüche da nicht zufällig entstehen, sondern die folgen einem gewissen Muster. Mhm. Und das kommt eben daher, jetzt kommt so ein bisschen Geografieunterricht, wo ich sie durchprügeln muss. das ist halt ein altes Magma, was eben vor 300 Millionen Jahren hier unter Erfurt Platz nahm, und dann auch, als Erfurt vor 300 Millionen Jahren noch südlich des Äquators lag, zu der Zeit da Platz genommen hat. Ja, und dann kennt man das aus der Schule, die plattentektonischen Vorgänge, wo also Erfurt dann so langsam in die geografische Breite von heute geschoben wurde. Ja, und zurzeit haben wir eben noch den Druck der Alpen, der nach Norden geht, der Atlantik öffnet sich weiterhin, und da hat man also so ein sogenanntes Stressregime, in dem sich das Ganze hier bewegt. Und das heißt, wenn ich ein Loch bohre, dann weiß ich schon, in welche Richtung das Gestein wohl brechen wird. Und wenn ich jetzt beispielsweise eine Bohrmaschine in die Hand nehme und versuche, ein Loch zu bohren, ich bin jetzt nicht der handwerklich Begabteste, dann kriege ich kein 100% rundes Loch hin, sondern ich habe immer so Randausbrüche. Mhm. Und genau das passiert auch. Ne? Das Gestein hat so eine gewisse Ovalität, oder das Bohrloch hat ist so ein bisschen oval, wenn ich da reinbohre, und das kommt halt daher, weil ich das unter gewissen Spannungen habe, das Gestein. Und das kann man dann im Bohrloch, kann man es direkt messen bei der Bohrung, und man kann sich im Vorfeld auch Gedanken machen, indem wir da im Thüringer Wald spazieren gehen, dann mit einem sogenannten Geologenkompass dann mal einmessen, wie liegen eigentlich diese Flächen im Raum. Und wie sind sie geöffnet? Wie weit sind sie geöffnet? Wie lang halten diese Linien durch? Und daraus kann man dann mit statistischen Methoden zurückrechnen,
wie
sich das verhalten wird. Und das ist dieser Aufgabe widmet sich der Professor Ustaschewski, mit dem wir da zusammenarbeiten, aus Jena. Und das ist eben ein ganz wichtiger Projektbestandteil, den wir angehen, um eben auch diese Sicherheit bei der Bohrung zu haben, dass da eben das Ganze erschütterungsfrei abgeht, weil wir dann eben wissen, mit welchen Drücken man da agieren muss. Und
das ist ja eine Erklärung, die wahrscheinlich die Bevölkerungs- oder die Menschen, die diese Ängste haben, nicht unbedingt sofort im Kopf haben. Die müssen sich dann jetzt dieses Interview am besten hören. Was sind denn sonst so Sorgen und Nöte von Leuten, wenn sie auf sie zukommen? Vielleicht auch, wenn sie die gelben Teile sehen.
Naja, die Klassiker sind halt diese Erschütterungen, von denen ich eben gesprochen habe. Ja, dann haben Leute auch die Befürchtung, dass wir sagen, wir wollen jetzt doch fracken. Das werden wir nicht tun. Ne? Also wir haben ganz klar die Linie, dass wir das nicht machen. Damit ist dann im Prinzip auch dieses Thema der Erschütterung vom Tisch. Ja, dabei ist eigentlich völlig egal, ob das nun wirklich, ob es wirklich problematisch ist oder nicht. Ich habe noch keinen Wissenschaftler gefunden, der das für problematisch hält, der wirklich dran arbeitet an dem Thema. Aber das ist nicht akzeptiert, deshalb machen wir das nicht. Wir haben uns da von Anfang an committed, und Herr Zeiss, unser Konzerngeschäftsführer, hat auch ganz klar gesagt, das Projekt wäre niemals angegangen worden, hätten wir das jetzt in Angriff genommen. Außerdem haben wir es in einen Bergrechtsantrag geschrieben, dass wir das nicht machen wollen. Also das ist da auch fixiert. So geht das dann auch nicht. Ne? Also das ist das eine Thema. Das andere Thema ist immer Trinkwasser. Dass wir das Trinkwasser kontaminieren.
Ja.
Das stimmt auch nicht, weil wir müssen mal grundsätzlich unterscheiden zwischen Trinkwasser und Grundwasser. Das Trinkwasser ist so in den obersten 100 Metern da passiert das Trinkwassergeschehen. Ne? Es regnet, dann fließt das Wasser eben durch diese Gesteinsschichten, reinigt sich dabei ein bisschen und dann wird das an gewissen Stellen gefördert, wo es auch schon eine gewisse Wegstrecke hinter sich hat. Und dann kommt irgendwann die Grenze zwischen dem Trinkwasser und dem Grundwasser, dem versalzenen Grundwasser, was ich auch überhaupt nicht mal trinken würde.
Ja, und das ist also, so tief.
Ja, das ist...
ich glaube, ich habe diese Wörter benutzen Menschen gleich, oder? Die sagen Grundwasser...
Genau, Grundwasser, Trinkwasser. Deshalb ist es mir auch ein Anliegen, das heute mal klarzustellen.
Ist nicht das Gleiche.
Ja, nee. Das ist also diese Trinkwasserleiter, die werden natürlich mit Rohren abgesperrt. Sie können sich das auch vorstellen wie eine Baustelle, wo sie da eine Baugrube am Fluss errichten. Wenn sie da einfach... reinbohren, dann läuft das immer wieder zu. Ne? Ja. Das ist der Grund, weshalb die Leute da so Spundwände ransetzen. Also, und im Prinzip läuft das bei uns genauso. Ne? Wir setzen ein Rohr, bohren das mit so einer Schnecke ganz erschütterungsfrei frei und dann wird das eben in den Grundwasserleiter so eingebaut, dass es also, dass da null Kontamination ist. Dazu gibt es Standards, internationale Standards, die wir da einhalten müssen. Und wenn wir es nicht tun, dann haut uns das Bergamt wieder auf die Finger. Also das ist, da wird dann also mit dem ersten Rohr, das geht dann 60 Meter tief unter Erfurt, wird dann das komplett abgesperrt. Und dann wird eben innerhalb dieses Rohres weitergebohrt.
Okay, also das ist erstmal die Hülle für das Geschehen, was dann passiert.
Die Hülle für das Geschehen, dass erstmal das Trinkwassergeschehen hier weg ist. Ja. Ja, und dann wird eben weitergebohrt. Die nächste Rohrtour, die wird dann wahrscheinlich so 550, 600 Meter tief sein, wo wir dann eben die nächsten bohrtechnischen Fragestellungen haben. Ja, das heißt, da kommt immer so ein Rohr-in-Rohr-System, was so auf Teleskopie oder nach unten
schmaler wird,
so dass wir am Ende so auf 20 Zentimeter einem Blatt Papier landen.
Ah ja, so. Und oben, wie ist das breiteste?
Das ist so meine Schulterbreite. Also, na, Sie können mich ja nicht sehen.
Es sind eher breite Schultern.
Also genau. So. Und ja, da fängt man dann halt so an und man macht das oben auch ein bisschen auskömmlicher, falls was passiert, dass man nochmal eine Rohrtour einziehen kann. Und dann werden diese Rohrtouren, die werden schön einzementiert, dass die richtig festsitzen. Also die zweite bei mal wahrscheinlich 550 Metern, die wird dann richtig einzementiert, dass sie richtig festsitzt, da darf nichts ruckeln. Und dann geht es halt weiter.
Okay, also das sind so die Sorgen, die immer wieder mal an Sie herangetreten werden von den Menschen in der Stadt.
Ja, aber das ist halt im Bohrgeschäft so und das ist Standard, wie wir damit umgehen.
Ja. Mit Blick auf die Uhr, noch zwei wichtige Fragen habe ich auf jeden Fall. Die erste, ich hatte es vor der Musik so ein bisschen provokant gesagt, was ist denn, wenn der beste Ort zum Bohren unter der Krämerbrücke liegt? Also was, wenn wir jetzt nachher wissen, was unter Erfurt ist, dann zeichnen sich Orte ab, wo es irgendwie günstig wäre zu bohren.
Genau.
Gibt es da, also wenn da jetzt mein Haus draufsteht? Nein, also wie geht nachher die Grundstücksentscheidung? Wo macht man es und wo macht man es vielleicht auch nicht, obwohl es eigentlich gut ginge?
Nein, wir haben uns im Vorfeld angeguckt. Wir haben 8 Grundstücke hier in Erfurt mit Zugang, direktem Zugang zum Fernwärmenetz, dass da also keine großartigen Leistungskosten entstehen. Wir würden da schon auf unseren eigenen Grundstücken bohren. Da braucht also auch keiner Angst haben, dass wir da ankommen. Und außerdem ist es nicht zwingend notwendig, dass wir ein vertikales Loch bohren. Ne, die Bohrtechnik ist also so weit, dass sie sogar in die Horizontale bohren können.
Aha.
Und das heißt, man kann von einem Standort, wo es eigentlich keinen wirklich interessiert, da können sie anfangen und dann können sie auch die Bohrung verzweigen lassen. Und da sehen wir also schon zu, dass wir das natürlich in den Außenbezirken machen. Am liebsten ist uns der Standort in Erfurt-Ost an der GUD, ein bisschen weiter raus. Das wäre der liebste Standort, aber wir werden mal sehen, was bei der Seismik rauskommt.
Das heißt aber, die Grundstücke, wo das passieren könnte, die gibt's im Prinzip schon. Die Frage ist nur, wo man von dort aus dann unten landet.
Oder so. Genau, also wir würden das natürlich so machen, dass da, habe ich ja vorhin auch erklärt, ne, mit dem Spannungsfeld, dass das erschütterungsfrei bleibt. Ja, ja. Das kann man durchaus machen. Ja, dass man, ja, man muss ja nicht wie ein Geisteskranker da in die Tiefe bohren und dann mit zu hohen Drücken arbeiten und dann, ja. Also ist ein komplexes Geschäft, ne? Sie merken das auch schon hier, da haben wir jetzt über das Trinkwasser gesprochen, dann haben wir hier über die Geophysiker mit den mit ihren Vibromessungen gesprochen und dann haben wir den Strukturgeologen aus Jena noch an Bord. Das sind also verschiedene Gewerke, die da einfach zusammenarbeiten müssen. Und das macht die Sache auch ein bisschen komplexer, als einfach eine Solarzelle aufs Dach zu schrauben.
Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt wissen, in wenigen Tagen, Wochen, wie der Untergrund von Erfurt aussieht, wie geht's dann weiter? Also was ist das Ziel, wenn alles gut geht, wann die Wärme aus der Tiefe durch die Heizung fließt?
Das wird dann wahrscheinlich mit dem Ausbau zur Fernwärmenutzung wird das wahrscheinlich 2032 erst losgehen können. Bis dahin haben wir eben noch jetzt unsere Auswertung unserer Seismik. Die soll dieses Jahr abgeschlossen werden. Dann haben wir 2027 die Planung der Erkundungsbohrung. Die Erkundungsbohrung oder erste Bohrung, die wird dann so angelegt, dass man sie hinterher auch nutzen kann zur Wärmegewinnung. Also da ist überhaupt nichts verloren an Investitionen. Und mit der Erkundungsbohrung, und das ist eigentlich auch eine sehr wichtige Sache, wir haben hier keine Vorfestlegung auf eine der Methoden, die ich vorhin mal beschrieben habe, die Erdwärmesonde, dann diese Röhrensysteme. Die haben wir nicht, weil das kommt ein bisschen drauf an, was bei der Erkundungsbohrung dann rauskommt. Ne? Weil zum Beispiel, hatten Sie ja gesagt, wenn wir da irgendwelche seltenen Rohstoffe finden,
dann wer geben weiß, die Gold eben, unter Erfurt oder so.
Genau, dann geben die eben auch Auskunft da, darüber, was oder wie das entstanden ist. Und dann kann man eben daran zurück sich orientieren, im Prinzip wie so ein Kommissar, dass man dann das mit seinem Fall macht, um einen Mord aufzuklären, dass wir eben uns über die Entstehung der Gesteine dann Gedanken machen können, wie man dann am besten die Bohrung ausrichtet. Das wird ehrlich gesagt auch erst nach dieser Erkundungsbohrung entschieden. Und da unterscheiden wir uns auch wieder von vielen anderen Projekten, die schon eine Vorfestlegung haben, wie sie es machen wollen.
Okay.
In Deutschland. Und da sind wir halt anders unterwegs, aber das liegt auch daran, dass man da entschieden hat, okay, wir prüfen das erstmal, wie es weitergeht und was dann eben auch der wirtschaftlichste Weg ist, ohne Vorfestlegung.
Okay, also das braucht dann noch die paar Jahre und wenn alles gut geht, könnten wir dann so 32, haben Sie gesagt, anfangen mit
dann
der
Erwärmung des Wassers. Dann wird es losgehen, langsam mit der Einspeisung ins Fernwärmenetz.
Wir haben bis dahin auf jeden Fall noch Zeit, bestimmt noch mal zu sprechen. Ich muss jetzt hier leider aufhören, obwohl das wirklich ein sehr für mich gerade interessantes Thema ist. Aber wir können ja tatsächlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal zusammenkommen. Für heute aber erstmal vielen Dank, Ingo Raufuß.
Gerne. Danke für die Einladung.
Das klingt ja fast wie eine Erdbohrung. Musik von The No Twist. X-Ray hieß dieser Song. Und wir hören jetzt Musik von den Raccoons, eine junge Erfurter aufstrebende Band, die am Samstag im Museumskeller spielen. Und danach schauen wir mal, was sonst noch veranstaltungsmäßig so geht. Musik von den Raccoons, die spielen am Samstag im Museumskeller als Unterstützung für Eala, manchmal oft immer, am Samstag 20 Uhr. Was ist sonst noch los in der Stadt? Heute ist Dienstag, der 21. April. Ich weiß nicht, ob es unter euch TaubenfreundInnen gibt. Es wird ein neuer Taubenschlag eröffnet, heute 15 Uhr hinter dem Haus Warschauer Straße 9 bis 11. Auch Radio Frei ist dabei und wird ein paar Töne für euch einfangen. Der erste betreute Taubenschlag im Süden, ja, kann man so sagen, in der Nähe der Schillerstraße, ist ja erfolgreich gelaufen und so ein betreuter Schlag ist vor allem dafür da, die Population zu kontrollieren und die Tauben gesund zu halten. Denn da sind sie so oder so. Es gibt im Haus Dacheröden heute eine Lesung von Carsten Krampitz. Das Buch heißt Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung. Es ist die Geschichte einer gelebten Utopie mitten in der DDR, die Krüppelkommune von Hartroda. Die Geschichte spielt in Arnstadt, gar nicht weit weg von hier, Ende der 70er Jahre. In einem Heim für behinderte Jugendliche beschließen vier Freunde, die sich kaum bewegen können: Wir brechen aus. Von Rente und Pflege Geld wollen sie sich Pfleger finanzieren. Ein Haus bekommen sie von der Kirche, das alte Pfarrhaus in Hartroda im alten Burger Land. So beginnt die Geschichte einer Kommune, die völlig aus der Zeit und aus dem Land gefallen ist, heißt es in der Beschreibung weiter. Die einen bekommen Hilfe, die anderen Asyl. Vor der Schinderei im Staatsbetrieb, vor einem Leben im stupiden Kreislauf von Arbeiten, Saufen und Schlafen. Eine Gemeinschaft der Gleichen, in der alles geteilt wird. Geld und Bücher, Platten und Bier, aber auch alle Gebrechen. Es ist eine Gemeinschaft der Aussortierten, die sich mit Witz das Undenkbare erkämpft. Ein selbstbestimmtes Leben, vielleicht sogar Freiheit. Unter dem Schirm der Kirche wird sie, so scheint es zumindest, vom DDR-Apparat in Ruhe gelassen. Als die DDR zusammenbricht, wird deutlich, dass es auch die Mauer war, die die Gemeinschaft von Hartroda zusammengehalten hat. Soweit zum Inhalt dieses Buches. Carsten Krampitz, 69, in Rüdersdorf geboren, ist Autor, Historiker und Journalist. Er schrieb für Straßenzeitungen, war an der Besetzung von Luxushotels beteiligt und promovierte zur Rolle der Kirche in der DDR. Er hat dieses Buch geschrieben und ist heute im Haus Dacherröden zur Lesung zu Gast, 19.30 Uhr. In der Kunsthalle gibt es ja derzeit die Ausstellung Woman in the Dark, ein internationales, partizipatives und transdisziplinäres Kunstprojekt der Schweizer Künstlerin Franziska Gräber, wo es um Diskriminierung und Gewalt auch an Frauen geht. Es trägt die Stimmen von Frauen weltweit in die Öffentlichkeit. Im Rahmen dieser Ausstellung gibt es heute Abend einen Vortrag über häusliche Gewalt. Der Erfurter Kunstverein lädt ein. 18.30 Uhr geht es los in der Reihe Redezeit Kunst in der Debatte unter freiem Eintritt. Thematisch knüpft der Vortrag die Kunst des Messens. Was wissen wir nicht über häusliche Gewalt? Eben an die aktuelle Ausstellung Woman in the Dark, Aufruhr des Schweigens an. Also die Frage der Zahlen, woher wissen wir, was passiert, vor allem wenn es um häusliche Gewalt geht. Heute Abend 18.30 Uhr in der Kunsthalle. Und einen musikalischen Tipp habe ich noch für euch. In der offenen Arbeit ist heute Jan Hasler zu Gast mit Ukumentals. Er spielt Ukulele, Fingerstyle-Musik auf dieser kleinen Gitarre, wollte ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall wird er Musik darbieten und aber auch ihr als BesucherInnen könnt mitmachen. Percussion-Instrumente und Ukulelen stehen bereit und wer will, kann mit ihm zusammen Musik machen. Wie seine Musik klingt, das hören wir jetzt hier heute Abend. 19 Uhr ist Einlass, 20 Uhr Beginn. Jan Hasler in der offenen Arbeit. Thank you. Das war eben Jan Hasler heute Abend in der offenen Arbeit zu erleben. Und wer Lust hat, auch mal die Ukulele anzufassen, kann das tun. Und damit geht unterdessen für heute zu Ende. In 2 Minuten ist es um 11 oder, wenn ihr in der Wiederholung hört, abends um 8. Aber keine Sorge, morgen gibt es eine neue Ausgabe dieser Sendung, dann mit Uli. Es gibt wie jeden Mittwoch eine neue Folge der Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel. Aber es geht auch wieder um Knöpfe, um Geräusche, um Klänge. Das elektrische Frequenzarrangement hat eine neue Veranstaltung im Petto. Uli spricht mit Toni und Radi. Und es geht passend zu der Ausstellung in der Kunsthalle um häusliche Gewalt und eine Dunkelfeldstudie, die dazu veröffentlicht wurde. Nächsten Dienstag stehen hier für euch Donata und Asmus mit der letzten Ausgabe von Albert Jöchelmann und seinem Kommentar aus neutraler Sicht. Ich bin dann in 2 Wochen wieder hier, freue mich jetzt schon drauf, wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und sage Tschüss, Ahoi, bis bald.